So, Uwe, das ist jetzt schon unsere 90. Folge.
Oh. Dann lesen wir vielleicht aus der orange-katholischen Bibel vor.
Du warst schon immer ein Nerd.
Wir sollten diesmal eine ganz deutliche Spoilerwarnung aussprechen.
Und er schläft ja auch im Buch ständig.
Ja.
Oder tut zumindest so, als würde er schlafen. Aber er ist ja auch der Schlafende, der erwartungslos.
Ja, das zum einen. Und ich bin mir ganz sicher, dass auch im 11. Jahrtausend die Teenager einfach wenig Bock haben und ständig pennen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Popcorn-Pilger. Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Heute vorweg eine ganz dringende und zu beherzigende Spoilerwarnung.
Das ist jetzt wirklich mal wichtig. Das machen wir sonst nicht, sondern fahren da, spoilern da einfach drüber.
Genau, ihr wisst, wir spoilern hemmungslos. Jetzt sagen wir es auch nochmal, denn der Film läuft aktuell ja noch im Kino. Wir sind so aktuell wie selten mit unseren Filmen.
Oh ja. Ich glaube, das hatten wir das letzte Mal beim Grinch.
Nee, bei Tenet.
Da hast du recht, ja. Das haben wir jeweils ein oder zwei Tage vorher gesehen, ja.
Und auch diesmal waren wir zusammen im Kino. Nach Corona geht das wieder.
Yay.
Und wir haben einen Film gesehen, der uns auch noch 24 Stunden später nachhaltig beeindruckt.
Also ich glaube, ich kann nie wieder ins Kino gehen. Das kann nur schlechter werden. Ich will nicht übertreiben, aber das ist wirklich ein ausgezeichneter Film eines Stoffes, den man ganz lange für unverfilmbar hielt. Und die Verfilmung, die es gab, die haben das ja sogar untermauert.
Eben, eine erste Adaption für das Kino ist gescheitert in der Produktionsphase bereits. Da gibt es übrigens eine Dokumentation zu, die ich mir mal angeschaut habe.
Ein Film, der nicht gemacht wurde und trotzdem ganz viel Filmgeschichte beeinflusst hat. Unter anderem Alien.
Ich weiß jetzt nicht, wie die Dokumentation heißt, aber auf YouTube findet man sie. Und dann hat es David Lynch probiert.
83. Das war mein erster Kontakt damit. Ich habe diesen Film von Lynch, den habe ich jetzt nicht 83, da gab es mich noch nie, aber ich habe den als erstes gesehen, bevor ich drauf kam, Mensch, das Buch solltest du mal lesen. Aber sie war, du willst halt einen Stoff von über 1000 Seiten in einen Film von anderthalb Stunden quetschen.
Meine erste Berührung war das Taschenbuch, das bei meinen Eltern irgendwo rumflog.
Mhm.
Da war vorne dieser Sandwurm drauf.
Ja.
Und ich fand dieses Bild so cool, dass ich dachte,
das warst schon immer ein Nerd.
Das muss ich mal lesen. Und ja, ich bin da nicht weit gekommen. Ich war da noch nicht bereit für.
Mhm. War bei mir auch so. Und ich habe in der 10. Klasse das erste Mal das Buch gelesen und ich war auch noch nicht bereit dafür. Dann vor einem Jahr nochmal, ich glaube, es ist jetzt klar, aus den 60ern, Frank Herbert schreibt Dune, der Wüstenplanet. Und jetzt in einer Verfilmung, die wir, ich möchte für mich sprechen, die ich nur wirklich wärmstens empfehlen kann, der lohnt sich auch zweimal und dreimal zu schauen und vor allem lohnt er sich wirklich vor allem für die große Leinwand. Bitte, bitte, erster Eindruck dort.
Geht ins Kino, die Kinobetreiber können es brauchen.
Und eure Sinne werden es euch danken.
Ja, und der wird auch noch ein paar Wochen, denke ich, laufen.
Ich gehe auch davon aus. Vielleicht so lange, bis der zweite Teil dann kommt. Das könnte man vielleicht auch dazu sagen. Es ist hier die Verfilmung des ersten Teils des ersten Buches. Er hört mehr oder weniger, wenn man das Gefühl hat, jetzt habe ich die Vorgeschichte oder so das Intro, da ist der Film vorbei. Und trotzdem, Fabian, es gibt so viel eigentlich zu erzählen, dass ich jetzt schon fast ein bisschen Angst habe. Wir finden in diesem großen Werk überhaupt etwas, wo wir ein paar Punkte filtern können, um zu sagen, das ist aus Sicht der Popcorn-Pilger das entscheidend zu Erwähnende.
Ja, denn auch ich habe ein bisschen die Befürchtung jetzt im Vorfeld gehabt, dass wir uns einfach verzetteln, weil wir jetzt auch beide eben das Buch auch kennen und im Buch schon so viel geboten ist an Hintergründen und auch Mythologie dieser Geschichte, die ja im Grunde auch unsere Mythologie ist, denn das hat Dune, kann man sagen, mit Star Trek gemeinsam. Es soll ja unsere Welt sein.
Ganz recht.
Ja, Star Trek ist dann die nähere Zukunft. Ja,
richtig.
Ja, Dune spielt dann also im Jahre 10.000.
10.000 irgendwas, also
11.000. Aber es 1000. Soll unser Universum ja, sein, ja. Im Gegensatz zu Star Wars, ja. Was ein Fantasieuniversum ist.
Ja.
Soll Dune schon auch unsere Menschheit sein?
Die Erde terranisch wird immer mal wieder erwähnt, aber das spielt keine Rolle mehr, auch der Planet nicht mehr. Die Menschheit hat sich unglaublich ausgeweitet, wahrscheinlich in der eigenen Galaxis. Man spricht aber immer vom bekannten Universum in dieser Welt, wenn man den Kosmos meint. Also dahin, wo sich Menschen ausgeweitet haben. Und das sind unzählige Planeten. Es ist unglaublich groß und das fängt dieser Film auch sehr bemerkenswert mit seinen Bildern ein. Man fühlt sich sehr klein. Ich habe bei diesen gigantischen Aufnahmen den Eindruck gehabt, selbst die Stille ist laut, wenn der Kosmos so gezeigt wird und du siehst ein unfassbar nicht zu benennen, in seinen Dimensionen nicht zu benennendes Schiff vor dem Hintergrund eines Planeten in einem Kosmos, denkt man an Star Wars, sieht man da überall die Sterne. Hier ist es schwarz, also so wie wir es wahrscheinlich sehen können würden, wenn wir so eine Belichtungsquelle wie einen ganzen Planeten vor der Nase hätten und du fühlst dich unendlich klein. Ich habe dann gedacht, das ist sozusagen das naturalistisch durch dieses Schiff noch so teilkulturelle klein gemacht wie bei einer großen Kathedrale, wo auch das Ziel ist, die Kleinheit und Vergänglichkeit vor dem Großen und Ewigen zu symbolisieren. Und das wird eben durch diese Bilder hervorragend eingefangen. Das wird durch die Klänge sehr gut eingefangen. Und selbst da, wo die Stille ist, wirkt sie gigantisch.
Der Film spielt zu großen Teilen auf Arrakis, der Herkunftsort der wichtigsten Substanz im Universum ist.
Das Spice muss fließen.
Die Spice Melange oder die ja. Gewürzmelange, die gebraucht wird unter anderem von den Navigatoren, die, du hast es eben gesagt, mit ihren enormen Schiffen überhaupt interstellare Reisen möglich machen. Ja. Vielleicht das vorweggeschickt. Die Geschichte um Dune zeichnet sich dadurch aus, ich habe gelesen, dass das damit zusammenhängt, dass in der Zeit, als die Romanvorlage entsteht, also Mitte der 60er Jahre, die Hochzeit des Technologieglaubens schon vorbei war. Man hatte in den 60er Jahren im Grunde auch vor den Erfahrungen des Endes des Zweiten Weltkrieges und auch der Entwicklung der Kernenergie für zivile, aber auch eben für militärische Nutzung.
Die Erfahrung war ja schon da.
Die Erfahrung war schon da als Höhepunkt menschlicher Schaffenskraft. Mhm. Eben auch die Erfahrung gemacht, dass technologische Entwicklung nicht unendlich nur ins Positive führt.
Ja.
Und das, was im 19. Jahrhundert beginnt mit der Industrialisierung, hat eben in den 60er Jahren schon seinen Zenit überschritten und es macht sich in der Gesellschaft eine auch durchaus technologiekritische Haltung breit. Und da spiegelt sich schon in der Romanvorlage Dune, der Wüstenplanet, wieder. Und wir sehen es in dem Film. Es fällt auf, wir schauen einen Science-Fiction-Film, der im Jahr 10.191 spielt, in dem die Menschheit durch das Universum reist, in großen Raumschiffen. Aber es gibt keine Computer. Alle komplizierten Rechen- und Denkvorgänge werden von Mentaten, speziell ausgebildeten Menschen, erledigt. Auch in der Kriegsführung wird auf das gute alte Schwert und das Messer zurückgegriffen. Mhm. In seltenen Fällen kommen so Laserschneidwerkzeuge also zum Einsatz.
Bomben gibt es auch noch, Raketen und so ein Zeug, aber ja.
Aber hauptsächlich wird mit der Klinge.
Genau, wenn die Infanterie aufs Feld kommt, dann wird im Nahkampf gekämpft.
Also es wirkt so ein bisschen, obwohl es weit in der Zukunft ist, wirken so bestimmte Sachen anachronistisch.
Mhm.
Was aber aus meiner Sicht ganz interessant ist, weil es eben diese Projektionsfläche aufmacht für die ganzen politischen, ökonomischen, ökologischen und auch religiösen Hintergründe gibt, die Herbert in seinem Roman schreibt und die auch jetzt in der Verfilmung aus dem Jahr 2021 von Bedeutung sind. Und das ist jetzt der Punkt, an dem ich befürchte, dass wir uns verzetteln könnten, weil wir jetzt natürlich auch darüber sprechen müssen, über den Messias-Glauben, der in diesem Film eine zentrale Rolle spielt. Ein Messias-Glauben, der politischem Kalkül in der Vergangenheit injiziert wurde in eine Bevölkerung, um sie gefügig zu halten. Ja, also man könnte es tatsächlich mit Marx sagen, als Opium des Volkes, für das Volk, damit die Fremen, also die Ureinwohner von Arrakis, nicht aufbegehren, vertröstet man sie mit der Geschichte von einer Erlöserfigur, die irgendwann vielleicht einmal kommen wird. Also das geht dem Film eigentlich und der Geschichte eigentlich voraus, wird immer wieder mal referenziell aufgegriffen in der Geschichte. Und jetzt erleben wir, dass zur Überraschung der Bene Gesserit, also diesem Frauenorden, der diesen Glauben an diese Messias-Figur, den Kwisatz Haderach, ein schönes hebräisches Wort eigentlich, Abkürzung des Weges heißt es, wenn man es übersetzt wörtlich, diesen Glauben an einen Messias im Universum verbreitet, speziell auch bei den Fremen verbreitet und jetzt selber überrascht feststellt, dass in der Geschichte, zu Beginn der Geschichte um Dion und um den Film herum, jemand auftritt, nämlich der Sohn von Herzog Atreides, Paul, der Sohn des Herzogs und seiner Konkubine Lady Jessica ist, von dem man sagen kann, er könnte tatsächlich dieser Kwisatz Haderach sein. Und man merkt auch, dass die Bene Gesserit selber damit gar nicht einverstanden sind, dass da jetzt diese Messias-Figur tatsächlich Realität werden könnte. Was das dann für einen Impact für die Fremen hat, das wissen wir, weil wir das Buch gelesen haben, aber die Zuschauer des Filmes wissen es noch nicht, weil der Film an der Stelle endet, als Paul, der vermeintliche Kwisatz Haderach, oder wie die Fremen ihn nennen, die Stimme der Außenwelt, der Lisan al-Ghaib, zu ihnen kommt und von ihnen aufgenommen wird. Und wir müssen dann eben, ja, auch wir Kenner der Geschichte, müssen dann eben auf den zweiten Teil warten und gucken, ob es denn der Kwisatz Haderach ist oder ob es nicht ist.
Ja.
Vielleicht diese Adaption das anders macht, anders erzählt.
Lass uns doch genau, weil es so viel gäbe, was man sagen könnte, bei diesem Messias mal bleiben. Also wenn es nach mir ginge, wir könnten 3 Folgen hier über alleine diesen Film machen. Aber vielleicht für uns und gerade unsere Perspektive ist dieser Messias-Begriff doch mit am interessantesten. Gestern war ja meine Frau mit dabei und die ist eigentlich nicht von Haus aus so ein Science-Fiction-Fan, war von dem Film aber auch sehr hingerissen und hatte dann den ganzen Rückweg rechts rheinisch runter, dann noch die halbe Stunde, eine ganze Menge Fragen und sagte zu mir, sag mal, das soll jetzt dieser Messias sein, aber der war jetzt für mich gar nicht so Jesus-like. Und er sagte, das ist ein guter Punkt. Da sieht man auch ein bisschen, und insofern hat Herbert seinerzeit und bis heute, der Film ist ja heute in gewisser Weise, hat er sogar noch mehr an Aktualität gewonnen, wenn man jetzt zum Beispiel, wie von dir gesagt, diese Ressourcenverteilungs-, ökologischen, ökonomischen Fragen nochmal betrachtet. Das ist dann heute bestimmt nochmal wieder tagesaktueller, den zu gucken. Das ist den Machern sicher bewusst gewesen. Aber was diese Messias-Gestalt angeht, ist das auch schon spannend, denn es ist eben nicht hier so eine Übertragung eines aktuellen jesuanischen Messias-Bildes. Und übrigens, das Messias-Bild des Christentums hat sich ja, das haben wir an anderer Stelle auch hin und wieder mal gesagt, denk mal an Pale Rider, immer mal wieder gewandelt. Also die Gestalt des Christus bei uns ist nicht nur der liebe Kumpel, der für alles immer Verständnis hat. Das ist auch der Weltenrichter. Also das ist ja sehr vielschichtig. Jetzt kommt hier noch, man merkt das ja an der Sprache, die gebraucht wird, auch noch dieser arabische Einfluss. Also an einer Stelle wird erwähnt, aus dem Buch wissen wir das öfter, aber Mahdi oder Mahdi würde man arabisch sagen, ist auch das Wort für Messias. Und das, was das Gemeinsame von all diesen Erlöserbegriffen oder Inkarnationsverständnissen oder Kulturinterpretation von Messiasgestalten ist, die, egal was du tust und wie du dich dieser Figur gegenüber verhältst oder versuchst, sie irgendwie einzufangen in Begrifflichkeiten oder in, im Fall der Bene Gesserit in Pläne, ist, dass sie aber unverfügbar bleibt. Das ist, was dieser Film doch wiederum sehr gut darstellen kann. Er ist Religionskritik, insofern sie immer von den Mächtigen genutzt wurde, um Bevölkerung gefügig zu machen. Aber sie ist trotzdem wiederum auch eine Würdigung von Religiosität, von Glauben, insofern, dass sich diese Hoffnung auf Erlösung dem Menschen in der Verfügbarkeit entzieht, also die Erfüllung dieser Hoffnung sich dem Menschen entzieht und sie kommt dann schicksalshaft eben durch die Bedingung eines hoffentlich sinnerfüllten Kosmos überein. Die ganze Planung der Bene Gesserit zum Beispiel ist Pustekuchen, weil Lady Jessica sich anders entscheidet und bei diesen Plänen nicht mitmacht. Dadurch kommt dann ein Junge zur Welt, der auch nicht von den Bene Gesserit in erster Linie mitgeplant, sondern dann ja nur geduldet, auf einem Wüstenplanet landet, wo er an ein Volk gerät, das aus diesem, ja von den Bene Gesserit, diesen also Puppenspielern bei diesem großen Messias-Plan, die da zwar ganz ursprünglich von beeinflusst waren, die ihn aber trotzdem erstmal messen lassen und ihn erst einmal integrieren müssen und er sich selbst dann zeigen muss, wie er dazu steht. Es entzieht sich aller Planbarkeit am Ende und er muss erst selbst beweisen, wer er ist. Und das macht dieser Planet und das machen nicht die Bene Gesserit. Das macht der Sandwurm und nicht der Padisha-Imperator oder der Plan von Hexen.
Lustigerweise werden die Bene Gesserit, wenn man zum Beispiel jetzt den Wikipedia-Artikel zu Dune liest, aber auch an anderen Stellen liest man das, die Bene Gesserit häufig mit den Jesuiten verglichen. Man könnte jetzt wohl schön, meinen, ja, sagen, weil die so gut ausgebildet, ja, sind, in Sprachen, sind wissenschaftlich auf der Höhe und so.
Da ist auch jeder, so ein bisschen wie bei der Hexer, ist auch immer eine von denen bei den Adelshäusern mit,
genau,
dabei.
Ja, ja. Aber wenn du sagst, ja, das sind eigentlich die Puppenspieler im Hintergrund, kann man dann auch wieder sehen, was hat Frank Herbert für eine Sicht auf die,
ja,
für die,
also,
auf die Jesuiten?
Mir ist eigentlich relativ deutlich, dass das auch eine Religionskritik ist, nämlich insofern, dass sie Machtverhältnisse erhalten und lenken will. Dafür ist Gefahr, das sagen wir ja auch in vielen Zusammenhängen wieder, Religion ist da immer in Gefahr natürlich. Aber das Tolle an dieser Wüste, übrigens hier auch im Vergleich zum christlichen Bild der Wüste, du gehst in die vermeintliche Lebensfeindlichkeit und Leere, um das große Unverfügbare, nämlich Gott, zu begegnen. Denk an die Wüstenväter. Und hier gehen wir in die Wüste, um zu sehen, dass alle Pläne und Macht an der Wüstenmacht, der Begriff fällt ja auch immer wieder, dann scheitert. Also an der vermeintlichen Lebensfeindlichkeit und dann aber dem Mensch, der auf seine reine Existenz zurückgeworfen ist und daraus neue Anpassungen und Kultur schafft, alle Pläne durchkreuzt und Neues schafft. Also sozusagen einen göttlichen, nicht planbaren Akt umsetzt. Das ist dann wieder die von Herbert gedachte und im Film wiederum gut eingefangene positive Seite von Glaubenswirklichkeiten.
Dann lass uns jetzt nochmal darüber sprechen, wie das filmisch umgesetzt ist. Das hat mich nämlich auch sehr beeindruckt, diese Transformation hin von dem unentschlossenen, zögerlichen, so schlaksig, jungenhaft daherkommenden Herzogssohn Paul.
Ja, also eigentlich typischer Teenager, ne? Ständig, ja, so am Pennen und ständig melancholisch.
Er, ja, hat keine Lust, ja, und ist so
lahm.
Ja. Wir könnten übrigens noch mal darüber sprechen, ob Timothée Chalamet, der Schauspieler, nicht, ja, der bessere Anakin Skywalker gewesen wäre.
Das ist eine gute Frage.
Ja. Ja. Also vieles hat mich daran erinnert.
Also du sprichst für eine Neuverfilmung,
nein,
der Prequel.
Nein, nein. Um Himmels Willen. Paul Atreides und seine Mutter Lady Jessica fliehen, also beziehungsweise werden verschleppt aus der Stadt, die von den Harkonnen angegriffen wird und sollen in der Wüste ausgesetzt werden. Es gelingt ihnen aber, sich zu befreien. Und dann haben sie ein Survival-Kit dabei, das man ihnen zugesteckt hat. Mhm. Und sie sitzen in einem Zelt, das ähnlich wie diese Destillierungsanzüge von den Fremen die Fähigkeit hat, Kondenswasser der Körper aufzunehmen und wieder in Trinkwasser umzuwandeln. Das heißt, die können da in der Wüste in diesem Zelt länger überleben. Dann wird durch Wind dieses Zelt verschüttet von Sand. Und in diesem Zelt, in dieser Szene, lernt oder muss Paul begreifen, dass sein Vater, der Herzog, tot ist. Er findet den Siegelring als Zeichen der Macht, der weltlichen Macht, die auf ihn übergeht. Und er hat auch induziert durch das Spice, das in der Luft wie Staub in dem Zelt ist, Visionen in dem Zelt. Und kommt mit seiner Mutter auch in ein Zwiegespräch. Das Verhältnis zwischen ihm und seiner Mutter kühlt auch deutlich ab, weil er merkt, wer er ist. Und dass es bei ihm tatsächlich vielleicht auch mehr geht, als nur der Sohn seines Vaters zu sein und ein Herzog zu werden mit dem Siegelring. Er weiß um die physischen Fähigkeiten und die mentalen Fähigkeiten, die er durch die Ausbildung seiner Mutter, die ja auch eine Bene Gesserit ist, erfahren hat. Er wirft ihr vor, du hast mich zum Freak gemacht, oder ihr, Bene Gesserit, hat mich zu einem Freak gemacht. Und dann ändert sich auch der Ton. Also aus diesem zögerlichen, ja, hamlethaften, gezogenen Teenager wird ein bestimmter, selbstbewusster Mensch, der weiß, was jetzt zu tun ist. Also er ergreift dann die Initiative. Er sagt dann, die haben dann diesen Sender, der fängt an zu piepsen, und er weiß, jetzt werden wir hier vielleicht abgeholt. Und er ergreift die Initiative, nicht mehr seine Mutter. Ja, er sagt, wir müssen jetzt gehen. Und sein Tonfall gegenüber seiner Mutter ändert sich auch. Also man merkt, da ist etwas in ihm passiert. Eine Rolle, die er anzunehmen hat, welche das auch ist, das weiß er auch noch nicht. Das wird sich dann weiter entspinnen in der Geschichte des Films. Aber dann kriechen sie wie aus einem Grab wieder ans Tageslicht. Und das ist, weiß nicht, ob man dann zu viel da hinein interpretiert. Man könnte zum Beispiel in diesem Zelt, weil das auch so rötlich schimmert, an eine Gebärmutter denken, die einen Neugeborenen entlässt in die Welt. Man könnte auch von einem Grab sprechen. Die beiden sind begraben und steigen aus dem Grab hervor als Veränderte, als Neue, als Wiedergeborene.
Du kannst auch von einer Taufe sprechen. Ersetze das Wasser durch den Sand.
Ja.
Der Wüstenplanet natürlich übrigens im wunderschönen Kontrast zu dem eigentlichen Heimatplaneten der Atreiden.
Der voller Wasser ist,
ne, womit ja noch gespielt wird, und dann in der ähnlichen Szene, wie er mit dem Wasser spielt, spielt er später mit dem Sand, also um die Äquivalenz dieser Elemente darzustellen, und daraus taucht er auf, vergleichbar mit unserem Messias-Begriff, der nach dem Eintauchen für alle deutlich zum Messias wird. Das ist mein Sohn. So, und dann begegnet er noch diesem Kleinsten im Gewaltigsten, das aber angepasst ist und dadurch seinen Siegeszug in der Welt antritt, nämlich die Wüstenmaus. Also für mich eigentlich auch eine hervorragende Taufszene. Statt Taube ist es dann eben
diese die Maus. Ja. Ja.
Und die Maus sieht übrigens sehr süß aus. Das möchte ich.
Ja. Wir hatten die Damen, die in der Runde mit dabei waren, wollten neue Haustiere mit nach Hause nehmen.
Ja, also sehr bildgewaltig. Das Grab war sehr gut. Die Gebärmutter, natürlich auch Jessica als die Madonna, die den Erlöser begleitet, natürlich. Und der sich selbst ermächtigen muss, das ist auch richtig gesagt, und es nun auch forthin immer tut. Und diese Bilder von der Verantwortung, die jemand, der einfach nur seiner Persönlichkeit, seinem Charakter enthoben wird und in einen größeren Zusammenhang gesetzt wird, wird ja dann immer stärker dargestellt. Zum Beispiel sein Duell am Ende, um bei den Fremen aufgenommen zu werden. Das ist ein tödlicher, so eine Art Gottesurteil, so ein tödlicher Kampf, den er zwar gewinnt, aber vorher Vision davon hat, dass es genau umgekehrt ist, dass sein Kontrahent ihn besiegt, und der Kontrahent wird auch immer mal wieder in Vision als Freund dargestellt.
Ich vermute mal, dass diese Szene der Auslöser dafür ist, dass deine Frau gesagt hat, der ist ja gar nicht so Jesus-like.
Ganz recht.
Weil er sozusagen als Initiation, nachdem er aus dem Grab hervorkommt oder aus der Sandtaufe hervorsteigt,
das Erste, was er tut,
ist jemand umbringen.
Und gleichwohl kennten wir aber sein Opfer, sprech mal von Opfer, also das ist nun mal der den er tötet, obwohl der Kampf von dem initiiert war, wird vorher ja schon in Bildern und Einstellungen und Monologen als Freund dargestellt, als Lehrer. Ich mache dich mit der Wüste vertraut. Und er selber träumt ja davon, er ist das Opfer und wird selber erstochen. Also hier siehst du, er macht sich gemein mit allen Opfern, auch wenn er jetzt der ist, der den Stich zuführt. Er ist hineinversetzt in das Schicksal all derer, die unter diesem unverfügbaren Großen, das durch Dune dargestellt wird, zu Schaden kommen. Und gleichwohl ist der Getötete kein Feind, sondern eigentlich ein Freund in diesem Werden und Vergehen dieses unbarmherzigen Planeten. Das lässt sich schon vergleichen mit den Gründergestalten großer Religionen. Und diese Wüste und Wüstendarstellungen in all ihrer Härte, die ich übrigens sehr unangenehm fand, als ich das gelesen habe das erste Mal, und auch in der 83er-Verfilmung oder der 2003 Sci-Fi-Verfilmung gab es auch eine. Immer in dieser Szene, wo sie den Fremen begegnet sind, dachte ich erst, wow, die sind mir super unsympathisch. Warum sind die jetzt so badass, wir sind so hart? Ja, weil die Wüste es sozusagen abverlangt. Also es soll erst einmal der Kulturschock sein, die guten, hochkultivierten Atreides gegen eine auf das Minimum reduzierte Gesellschaftsform, die auch einen Bruch mit unseren Erwartungen an Normative, an Ethik, an Zivilisation vollziehen muss, damit auch wir, so wie Paul, frei sind von zivilisatorischen Erwartungen. Und diese Messias-Erwartung der Fremen, die ist ja eben damit der Bruch. Sie lösen sich von dieser zivilisatorischen Messias-Erwartung, wo die einen dann eben das drin sehen könnten und das drin sehen könnten und das drin sehen könnten, sondern sie sagen, die Realität ist die Unbarmherzigkeit unseres Kosmos hier auf Arrakis spürbar für uns, und damit ist auch unsere Messias-Erwartung eine grundlegende, eine andere als die verschiedenen Interessensgruppen im Kosmos sich das vielleicht mal so und mal so ausmalen. Also wenn die Harkonnen überhaupt eine hätten zum Beispiel, ja, dann wäre das wahrscheinlich jemand, der sie noch reicher macht und noch mächtiger, nehme ich mal an. Das ist dann schon wieder was anderes als die Bene Gesserit, und wahrscheinlich der Padisha-Imperator hat eine andere Erwartung. Das ist eben das Problem, wenn dein Messias Wirklichkeit wird.
Mhm. Ja. Und ist das was, was man wirklich will?
Richtig, angeteased wird es ja, gerade in dieser Höhlenszene, als sie da in dem Loch sitzen.
Er hat ja, Paul hat ja bereits Visionen von dem, was auf ihn zukommen könnte. Ja. Uwe, machen wir einen Strich drunter.
Müssen wir ja irgendwann leider.
Aber wir können ja schon mal ankündigen, sollte zeitnah die Geschichte fortgesetzt werden im Kino, sind wir natürlich wieder dabei. Ja. Und dann könnt ihr euch auch wieder auf unser Verdikt verlassen, das dann kommen wird. Wenn euch das gefallen hat, was wir zu dem Film euch erzählt haben, dann sagt uns das gerne. Schreibt uns auf Facebook unter Popcornpilger, findet ihr uns da, oder auf Instagram Popcornpilger Podcast. Auf Twitter sind wir, auf unserer Homepage www.popcornpilger.de findet ihr alle wichtigen Informationen, wie ihr uns erreichen könnt, wie ihr diesen Podcast hören könnt und wer wir eigentlich sind. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und wir sagen an der Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal.
Die Popcornpilger sind eine Produktion von Uwe Reck-C-Stein und Fabian Apel. Verantwortlich für den Inhalt sind Uwe Reck-C-Stein und Fabian Apel. Schnitt und Produktion Fabian Apel. Alles weitere auf www.popcornpilger.de.